Willkommen zum Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Vor gut zwei Wochen, also Mitte Februar, war es wieder soweit. Da fand hier in München die sogenannte Sicherheitskonferenz statt, das jährliche Gipfeltreffen derer, die behaupten, dass man mit militärischen Mitteln für Sicherheit auf der Welt sorgen kann. Zu diesem Treffen im Hotel Bayerischer Hof kamen prominente Politiker, hochrangige Militärs und Lobbyisten der Rüstungsindustrie. Parallel dazu gab es auch wieder eine Alternativveranstaltung der Friedensbewegung, die Internationale Münchner Friedenskonferenz unter dem Motto »Frieden und Gerechtigkeit gestalten, Nein zum Krieg«. Es war die 17. Konferenz dieser Art und sie hatte wieder ein breites Themenspektrum.
Die Folgen des Krieges gegen den Terror lassen sich in Statistiken, Studien oder Zahlen auflisten, aber der Krieg und die Folgen des Krieges haben auch ein Gesicht. Ein menschliches Gesicht.
Das Problem ist, dass Machtinteressen immer wieder auch dazu führen, dass die territoriale Integrität verletzt wird. In den wenigsten Fällen wird die territoriale Integrität oder ist sie verletzt worden, um Menschen zu schützen.
Wir brauchen eine neue, vernünftige, friedensorientierte Beziehung. Es gibt keine Alternative zu guten Beziehungen zu Russland, wenn man Frieden und Sicherheit in Europa will.
Soweit einige kurze Ausschnitte aus den Vorträgen der Friedenskonferenz. Die Themen der Referentinnen und Referenten der Konferenz hießen Krieg gegen den Terror, eine Bilanz am Beispiel Syrien, trügerische Sicherheit, Terrorangst und Demokratie und EU, USA, Russland, Konfrontation oder Kooperation. Wir bringen in dieser Sendung ausführliche Ausschnitte aus den Vorträgen der Referentinnen und Referenten und aus ihren Diskussionsbeiträgen bei der Konferenz. Am Mikrofon Harald Will. Am 1. Februar tat die US-Regierung von Präsident Donald Trump einen Schritt, den man schon länger befürchtet hatte. Sie kündigte das INF-Abkommen, also den Vertrag über die Abschaffung atomarer Mittelstreckenwaffen. Zur Begründung hieß es in Washington, Russland habe gegen das Abkommen verstoßen. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass der Vertrag erst in 6 Monaten endgültig ausläuft. Bis dahin habe Russland weiter die Möglichkeit, zu den Bedingungen des Abkommens zurückzukehren, so die US-Regierung. Die Kündigung des INF-Vertrages könnte sich verhängnisvoll vor allem für die Sicherheit in Europa auswirken. Ein Thema also, an dem auch die Münchner Friedenskonferenz nicht vorbeikam. Clemens Ronnefeld, der Moderator der Konferenz, ging in seiner Einleitung darauf ein.
Der INF-Vertrag steht zur Disposition. Und dieser Vertrag ist ja mehr als der erste substanzielle Abrüstungsvertrag der jüngeren Geschichte. Er war der Auftakt für Vertrauen, das gegenseitig gewachsen war. Noch haben wir 6 Monate Zeit. Sie können draußen am Stand vom Versöhnungsbund Postkarten heute mitnehmen. Postkarten an die US-Botschaft, Postkarten an die amerikanische Botschaft, diesen INF-Vertrag zu erhalten, weil er eine Grundsubstanz für den Frieden darstellt. Noch gestern hat das EU-Parlament beschlossen, an diesem Vertrag festzuhalten und zu drängen, dass dieser erweitert wird für all die Staaten, die jetzt sich auch Mittelstreckenraketen zugelegt haben, also China, Indien, Pakistan und so weiter. Wollen wir permanente Bedrohung mit dem Risiko eines Atomkrieges oder das Atomwaffenverbot? Unterschreiben Sie draußen im Foyer heute Abend die Forderung, dass auch Deutschland endlich wie 122 andere Staaten diesem Atomwaffenvertrag sich anschließt. Und Sie dürfen das jetzt mit einem Applaus unterstreichen. Dieses Bild zeigt die Rüstungsausgaben in Milliarden US-Dollar, Russland 66 Milliarden, alle NATO-Staaten zusammen 1.013 Milliarden. Die Zahlen sind von SIPRI, dem Stockholm International Peace Research Institute. Mir stellt sich die Frage, wer hat vor diesem Hintergrund eigentlich mehr Sorge, sich vor der anderen Seite zu fürchten? Und wäre es nicht Aufgabe, gerade nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges zurückzukehren zur Entspannungspolitik? Ein Ansatz wäre das Ernstnehmen der UN-Charta. Dort heißt es in Artikel 2 Absatz 4, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Bereits die Androhung ist verboten und ich frage mich, was das bedeutet. Es bedeutet für mich konkret, alle derzeit laufenden Maßnahmen für einen Regime-Change in Venezuela, in Iran und sonst wo zu unterlassen und auch dazu fordern wir heute Abend auf.
Das erste Referat bei der Friedenskonferenz kam von Karin Leukefeld. Sie arbeitet als freie Korrespondentin im Mittleren Osten für deutsche Zeitungen und Hörfunkstationen. Ihr Thema war der sogenannte Krieg gegen den Terror am Beispiel Syrien. Leukefeld erinnert daran, dass US-Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Welt in Freunde und Feinde eingeteilt hat. Syrien gehörte gemäß dieser Einteilung zu den sogenannten Feindstaaten. Als sich 2011 in Syrien Widerstand regte gegen das Regime von Staatschef Assad, nutzten das die USA und ihre Verbündeten. Sie erklärten ihre Unterstützung für die syrische Opposition. Karin Leukefeld.
Die USA, Europa, die Türkei und die Golfstaaten unterstützten in Syrien die Opposition aus sehr verschiedenen Gründen, aber alle unterstützten sie mit Waffen. Sie kamen auf dem Luftweg von Katar und Saudi-Arabien nach Ankara, der Hauptstadt der Türkei, von wo sie auf dem Landweg unter der Kontrolle des türkischen militärischen Geheimdienstes MIT und der CIA ins Grenzgebiet nach Syrien transportiert und dort an oppositionelle Kampfgruppen in Syrien verteilt wurden. Waffen kamen auch aus Kroatien, die per Luftfracht nach Amman geliefert wurden, der Hauptstadt von Jordanien, von wo sie ebenfalls ins Grenzgebiet zu Syrien oder zu den Golanhöhen transportiert und verteilt wurden. Im August 2012, als diese Waffenlieferungen im Gang waren, verteilte der US-Militärgeheimdienst DIA eine Analyse über die Lage in Syrien und Irak an die Ministerien und an die Militärs. Darin stellte er fest, dass die Salafisten, die Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak die wichtigsten Kräfte seien, die den Aufstand in Syrien vorantreiben. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, so der US-Militärgeheimdienst. Und weiter, ein salafistisches Fürstentum im Osten Syriens, in den Provinzen Hasakeh und Deir ez-Zor, könnte etabliert werden und das ist genau das, was die Mächte wollen, die die Opposition unterstützen, um das syrische Regime zu isolieren. Soweit der US-militärische Geheimdienst im August 2012. Der Islamische Staat im Irak und in der Levante entstand aus Al-Qaida im Irak. Al-Qaida im Irak entstand aus Al-Qaida in Afghanistan. Und dieser Islamische Staat im Irak und in der Levante nutzte das Geschehen in Syrien, um sich auszubreiten. Es folgten unzählige Abspaltungen, blutige Machtkämpfe, doch der IS setzte sich durch und nahm 2013 und 2014 ein Gebiet von Raqqa in Syrien bis Mosul im Nordirak ein. Es war genau geschehen, was der US-Militärgeheimdienst vorausgesagt hatte. Ein salafistisches Fürstentum war entstanden, es wurde stärker und stärker. Doch der Krieg in Syrien ging weiter. Mehr als 1500 bewaffnete Gruppen zählte die UN-Mission in Damaskus 2014. Es gab natürlich die Armee, die syrische Armee mit ihren Verbündeten, es gab den Islamischen Staat, es gab die Nusra-Front, die kurdischen Kämpfer und andere Rebellen, die dort in Syrien unterwegs waren. Mehr als 1500 bewaffnete Formationen. Der Islamische Staat breitete sich aus, besetzte und plünderte Ölfelder, drangsalierte die Menschen, verbreitete Angst und Schrecken. Nun kamen die USA, die mit der Türkei, dem Westen und den Golfstaaten diese Entwicklung eigentlich durch ihr Nichtverhalten vorher gefördert hatten, sie kamen nun als Retter in der Not und begannen ihren Krieg gegen den Terror des Islamischen Staates. Im September 2014 griff die USA mit der Anti-IS-Allianz ein, der seit 2016 auch Deutschland angehört. Vom Irak gab es ein Mandat für diesen Antiterrorkampf. Syrien wurde nicht gefragt. Im Gegenteil, US und alliierte Kampfjets griffen wiederholt Stellungen der syrischen Streitkräfte an, die gegen den IS vorgehen wollten. Der Kampf gegen den Terror des Islamischen Staates wurde zum Instrument, in Syrien zu intervenieren. Westliche Politiker und Thinktanks entwickelten Pläne zur Teilung Syriens. Frieden in Syrien könne es nur geben, wenn die verschiedenen Gruppen bekämen, was sie wollten. Das war 2015. Doch im September 2015 griff Russland in diesen Krieg militärisch ein. Bis dahin hatten sie sich als Berater und diplomatisch auf die Seite der syrischen Regierung gestellt. Russland griff ein, weil Damaskus es darum gebeten hatte. Sie waren Verbündete. Schnell änderte sich das Bild. Aleppo, Deir ez-Zor, Abu Kamal, Damaskus, Dera, die Golanhöhen. Von überall zogen die Kampfverbände sich zurück oder gaben ihre Waffen ab. Mit der Bildung der Astana-Gruppe Russland, Iran, Türkei gelang es Russland, Syrien zu stabilisieren. Die USA, der Westen, die Golfstaaten hatten ihr Ziel, die Regierung in Damaskus zu beseitigen und durch eigene Politiker zu ersetzen, nicht erreicht. Syrien, Russland, dem Iran und der Hisbollah war es dagegen gelungen, das konstruktive Chaos, das in der Region herrschen sollte, zu stoppen und eine eigene regionale Koalition zu bilden. Ich sage nicht, dass die syrische Regierung oder dass es in Syrien vorher keine Probleme gegeben hat. Die Frage ist, warum hat man sie nicht lösen lassen? Warum hat man ihnen nicht geholfen, die Probleme zu lösen? Wir haben natürlich Menschen in Syrien. 23 Millionen Menschen lebten da. Sie haben alles verloren. Sicherheit, Vertrauen, Hoffnung. Stattdessen haben sie Freunde und Angehörige verloren. Sie verloren ihre Arbeit, ihre Geschäfte, ihr Zuhause. Sie verloren Hab und Gut. Der Krieg gegen den Terror ist Krieg. Und oft ist das ein Vorwand, um eigene Interessen gegen andere durchzusetzen. Anstatt zu versuchen, mit den anderen, die andere Interessen haben, sich zu einigen, wie man das, was es gibt, teilen kann. Bei Krieg wird ein Land zerstört. Es wird politisch isoliert, wie Syrien durch einseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen, wie die EU ihre Wirtschaftssanktionen gegen das Land nennt. Diese Sanktionen sind eine andere Art von Krieg und sie treffen jeden Syrer und übrigens auch diejenigen, die ihnen beim Aufbau helfen wollen. Die Menschen werden vertrieben, gedemütigt, verletzt, gegeneinander aufgehetzt, gespalten. Man nimmt den Menschen ihr Vertrauen, man zerstört Pläne und Hoffnung auf eine gute Zukunft. Kämpfer, die früher Möbel gebaut oder Hosen genäht oder Fahrräder repariert haben oder sie haben vielleicht auch studiert, sie haben 8 Jahre lang Waffen getragen. Waffen und Milizen gibt es heute genug und sie werden bezahlt. Aber wo gibt es Arbeit ohne Waffen? 1 Jahr Krieg bedeutet mindestens 7 Jahre für den Wiederaufbau. Die Folgen des Krieges gegen den Terror lassen sich in Statistiken, Studien oder Zahlen auflisten, aber der Krieg und die Folgen des Krieges haben auch ein Gesicht, ein menschliches Gesicht. Und dieses Gesicht ist nicht für jemanden und es ist auch nicht gegen jemanden. Es sagt nur Frieden. in Syrien, in den Flüchtlingslagern und auch hier in Deutschland. Vielen Dank.
Das Referat der Journalistin Karin Leukefeld, aus dem wir gerade einen Auszug gesendet haben, war am Abend des ersten Konferenztages zu hören. Am Vormittag darauf gab es die Gelegenheit, den Referentinnen und Referenten der Friedenskonferenz Fragen zu stellen und mit ihnen zu diskutieren. Eine der Fragen, die bei dieser Veranstaltung gestellt wurden, lautete: Gab es in der Vorgeschichte des Krieges in Syrien eine Phase, in der das Schlimmste noch hätte verhindert werden können? Zur Beantwortung dieser Frage ging Karin Leukefeld in das Jahr 2011 zurück, als die Konflikte in Syrien aufbrachen.
Als diese Konflikte begannen, gab es Demonstrationen, es waren Proteste in Dara und dann später in Homs vor allen Dingen, die besucht worden sind auch von europäischen Diplomaten. Die Botschafter von Frankreich, Großbritannien, auch der deutsche Botschafter, der damals noch in Damaskus war, und auch der US-Botschafter, der in Damaskus vertreten war, die sind zu diesen Protesten hingegangen und haben sich das angesehen. Normalerweise ist das jenseits der diplomatischen Geflogenheiten, dass eben ausländische Botschafter zu solchen Veranstaltungen gehen. Zu Beerdigungen von Oppositionellen oder Demonstranten sind sie hingegangen. Sie haben Gespräche auch mit Oppositionellen geführt, haben sie eingeladen, haben sie in ihren Büros besucht. Das alles hat die syrische Regierung wohl gemerkt und hat ihnen das auch gesagt, dass es eigentlich also ein innerer Konflikt sei. Aber sie haben das nicht weiter an die große Glocke gehängt, sage ich mal, weil sie den Kontakt behalten wollten. Die Botschafter sind dann zurückgerufen worden, die europäischen Botschafter. Und die haben berichtet, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, und die haben berichtet. Und was im Auswärtigen Amt in Berlin diskutiert wurde, weiß ich leider nicht. Aber was in Frankreich, in Paris diskutiert wurde, wurde bekannt durch Teilnehmer dieser Diskussion. Und das ist nachzulesen in einem Buch von zwei Kollegen. Und da war ganz klar, dass der Botschafter aus Damaskus, der französische Botschafter, gesagt hat, das ist ein interner Konflikt, der wird sich regeln lassen. Wir sollten das beobachten, wir sollten unsere Beziehung auf keinen Fall abbrechen. Und Assad ist stark und er wird bleiben, so also mal zusammengefasst. Und der Vertreter des französischen Präsidenten, damals Sarkozy, ist diesem Botschafter angegangen und hat gesagt, Sie müssen über den Tellerrand hinausgucken, Assad muss gehen und er wird gehen. Und wenn wir einen Diplomaten aus Frankreich haben, der diese Position nicht vertritt, dann hat er keine Aufgabe als Diplomat französischer Diplomat in Syrien. Also Assad muss gehen und das ist die neue Linie. Das heißt, es gab eine Vorgabe, eine bestimmte politische Linie einzuschlagen gegenüber dem, was dort in Syrien geschah. Und dann sind ja auch kurz darauf alle deutschen Institutionen, die in Syrien waren, sozusagen über Nacht aufgefordert worden, ihre Mitarbeiter aus Syrien abzuziehen. Also da war eine Eskalation. In dieser Zeit gab es eine große Konferenz in Damaskus von der innersyrischen Opposition, 150 Teilnehmer, die gesagt haben, wir wollen keine gewaltsame Eskalation, keine Waffen. Sie haben also diskutiert und es waren sehr unterschiedliche Oppositionsgruppen da vertreten und haben eine Drei-Punkte-Erklärung abgegeben, keine Waffen auf keiner Seite. Alle, die gefangen genommen worden sind, müssen freigelassen werden und Dialog mit der Regierung. Und die Regierung hat daraufhin reagiert und hat gesagt, wir werden eine Konferenz des nationalen Dialogs einleiten, zu der eben halt die syrische Opposition eingeladen ist, daran teilzunehmen. Aber am nächsten Tag in der Presse, also in der britischen Presse, auch in der deutschen Presse, wurde diese Konferenz der innersyrischen Opposition niedergemacht und gesagt, das sind alles Agenten des Regimes. Die Medien haben eben halt dieser innersyrischen oppositionellen Entwicklung wenig Raum gelassen. Es zeichnete sich ab und es war auch in vielen Interviews, die ich dann in Syrien gemacht habe mit Oppositionellen, immer wieder Thema, dass sie gesagt haben, die innersyrische Opposition muss gehört werden. Und die Oppositionellen, die im Ausland sind, dürfen nicht Schlagzeilen bestimmen. Sie müssen die innersyrische Opposition respektieren. Diese Konferenz des nationalen Dialogs, die dann einberufen wurde, war kein Erfolg, weil viele innersyrischen Oppositionellen so sehr unter Druck geraten waren von anderen aus dem Ausland, dass sie daran nicht teilgenommen haben. Parallel dazu hat sich eben halt die Freie Syrische Armee gegründet und es wurde ja dann gefordert, dass sie bewaffnet werden soll. In dieser Zeit entschied sich, dass die gewaltfreie politische Opposition innerhalb des Landes isoliert wurde durch vor allen Dingen ausländische Medienberichterstattung und auch politische Äußerungen und auf der anderen Seite die Richtung in Freie Syrische Armee mit der Unterstützung, die ja dann auch aus Europa und von anderen Ländern kam, also aufgewertet wurde.
Die weitere Entwicklung ist bekannt. Es folgten blutige Kämpfe, die bis heute andauern. Bisher sind alle Versuche gescheitert, den Konflikt in Syrien beizulegen. Auch der Versuch der Vereinten Nationen, mit Friedensgesprächen in Genf eine Lösung herbeizuführen. Um Bewegung in die starren Fronten zu bringen, brachte die russische Regierung parallel eine neue Initiative auf den Weg, gemeinsam mit der Türkei und dem Iran. Das Ziel, Vertreter der syrischen Regierung und verschiedener Rebellengruppen an einen Tisch zu bringen. Seit Januar 2017 fanden mehrere Gesprächsrunden statt, und zwar in Astana, der Hauptstadt Kasachstans. Auch bei diesen Gesprächen gab es bisher keinen Durchbruch. Bleibt die Frage, warum sich Russland als Vermittler engagiert und welche Rolle der Iran und die Türkei spielen. Hier die Antwort von Karin Leukefeld.
Das ist natürlich aus politischen Regionalinteressen zustande gekommen. Man muss auch sagen, Russland hat da außerordentlich geschickt verhandelt oder Gespräche geführt. Die Interessen von allen dreien ist, dass die territoriale Integrität Syriens erhalten bleibt und die staatliche Souveränität und dass es eben halt keine ausländische Einmischung dort geben soll in dieser Region. Und das beinhaltet natürlich auch die Einhaltung der Grenzen. Das sind die Regeln, unter denen diese Staaten sich dort verständigen. Und das entspricht dem Völkerrecht. Und das ist eine Basis, auf der Russland eben halt diese Staaten da zusammengebracht hat und auch in eine Verbindung bringt mit Syrien, die Türkei. Erdogan hat auch öffentlich erklärt, dass sie die ganzen Jahre über immer mit Damaskus in Verbindung waren, auch auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Also wenn das respektiert wird, dann bedeutet das natürlich, dass alle Fragen innerhalb Syriens geklärt werden müssen. Also die Frage, welche Positionen haben die Kurden in Zukunft, wie wird es sein mit der Partei der Muslimbruderschaft und so weiter und so fort. Das ist etwas, also ein politischer Verhandlungsprozess, der dann erst beginnen wird, wenn die syrische Regierung eben halt das ganze Land wieder kontrolliert oder auf dem Weg dorthin. Und sowohl Russland als auch der Iran haben ein Interesse, dass das so läuft, weil ihre eigenen Staaten auch sehr vielfältig sind. Russland hat eine große muslimische Gemeinschaft. Sie haben sehr viele verschiedene ethnische Gruppen. Der Iran ebenso. Die ganze Region dort von Zentralasien ist ja praktisch wie ein Teppich. Also so viele unterschiedliche Volksgruppen und Religionsgruppen. Wenn man da einen Hebel ansetzt und diese Gruppierung auseinanderdividiert, dann gibt es einen endlosen Krieg in unseren Ländern. Wenn man aber dafür sorgt, dass sie innerhalb des Landes ihre Rechte bekommen und ihre Zukunft in Gemeinschaft entwickeln können, dann festigt das unsere Staaten. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, so unterschiedlich diese Regierungen auch sind, der sie zusammenbringt.
Hier ist das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft. Der sogenannte Krieg gegen den Terror, von dem vorher schon die Rede war, wird nicht nur mit militärischen Mitteln geführt. Auch die Geheimdienste aller Seiten sind einbezogen. Sie sind in den Gebieten aktiv, in denen gekämpft wird, aber auch jeweils im eigenen Land. Dort sind die Kompetenzen der Dienste laufend erweitert worden, was es ihnen erlaubt, Bürgerinnen und Bürger unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung umfassend zu überwachen. Das war auch ein Thema bei der Internationalen Friedenskonferenz. Als Referent eingeladen war dazu ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Überwachungsstaat, Peter Schaar, 10 Jahre lang Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Er schilderte in seinem Vortrag zunächst die Situation im Jahr 2001, als die USA nach den Anschlägen vom 11. September den sogenannten Krieg gegen den Terror ausriefen.
Ein wesentlicher Aspekt war, dass dieser Kampf gegen den Terror auch im Land geführt werden sollte, gegen Terroristen oder Personen, die man für Terroristen hielt, oder Personen, die man für mögliche Terroristen hielt, also für potenzielle Terroristen oder deren Unterstützer und Wohnungsgeber. Sie erinnern sich vielleicht, dass eine Zelle von Al-Qaida in Hamburg diese Anschläge vorbereitet hatte. Und natürlich war dann die Frage, wie reagiert man darauf? In Deutschland und auch in vielen anderen Teilen der Welt, ich glaube auch in den USA, herrschte hier zunächst einmal eine große Ratlosigkeit. Aber in den USA hat man dann sehr schnell wieder die Sprache gefunden und hat dann die üblichen Verdächtigen herausgekramt und hat Pläne wieder reaktiviert und hat auch Praktiken zurückgegriffen, die überwunden geglaubt waren. So hat es während der amerikanischen Bewegung für die Gleichstellung der farbigen Bevölkerung ja umfangreiche geheimdienstliche Aktivitäten gegeben, umfängliche Überwachungsmaßnahmen, die dazu geführt haben, dass jeder, der sich für die Bürgerrechtsbewegung der 60er, 70er Jahre eingesetzt hatte, praktisch seine Akte beim FBI hatte und nicht nur dort. Das ist allerdings rausgekommen und hat zu großem Protest geführt und zu einer Liberalisierung der amerikanischen Gesellschaft beigetragen. Denn damals waren die USA in der Lage, sich selbst zu korrigieren und diese Überwachungsmaßnahmen zurückzufahren. Nach dem 11. September sind just genau diese Überwachungskompetenzen den Behörden wieder eingeräumt worden. Viele dieser Maßnahmen waren davon geprägt, dass Richtervorbehalte abgebaut wurden, dass neue Überwachungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Und es gab auch geheime Orders, die es anordneten, die gesamte amerikanische Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen. Das, was wir als Vorratsdatenspeicherung in Europa bezeichnen, das gab es seit 2001 in den USA über 6 oder 7 Jahre völlig unbemerkt und ohne, dass es ein Gesetz dafür gab. Nur die amerikanische Presse, die sich nicht darauf einließ, das unter dem Teppich zu lassen, und einige Whistleblower haben dazu beigetragen, dass es öffentlich wurde und dann diskutiert wurde. Aber auch andernorts auf der Welt ist der Kampf gegen den Terrorismus Anlass gewesen, vielleicht auch Grund, Gesetze zu verschärfen und Bürgerrechte abzubauen. Das betraf im Grunde sozusagen rund um den Globus alle möglichen Staaten. Das ist in Indien geschehen, das ist in China geschehen, das ist in Russland geschehen. In Russland gibt es übrigens auch eine Vorratsdatenspeicherung, eine umfassende. In Russland haben die Geheimdienste und die Polizeibehörden weitergehende Überwachungsbefugnisse als in den USA. Auch das ist legalisiert worden nach dem 11. September und im Grunde in den folgenden 2 Dekaden. 2016 ist ein umfangreiches Antiterrorpaket durch das russische Parlament gebilligt worden, das von meinem Dafürhalten sehr viel weiter geht als vieles, was wir in Europa und in den USA kennen. Ich will das aber nicht weiter vertiefen, nur als Beispiel nehmen, dass wir hier eben es nicht alleine mit einer Reaktion des Westens zu tun hatten und haben, sondern dass es eine globale Reaktion war und dass vielfach der Kampf gegen den Terrorismus zum Vorwand genommen wurde, um mit denjenigen abzurechnen, die man sowieso schon loswerden wollte. Wir haben, da glaube ich, auch in Deutschland ein ganz großes Problem, hier differenziert vorzugehen. Otto Schily, seinerzeit 2001 Bundesinnenminister, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, der war ja durchaus zu Recht als roter Sheriff abgebildet worden in manchem Medium. Und er ist auch der sag ich mal, unfreiwillige Namensgeber der ersten Antiterrorpakete. Also es gibt dann einen Otto-Katalog 1 und zweiten Otto, ich will das gar nicht jetzt weiter anführen, aber es sind eben auch in Deutschland Gesetze verschärft worden und vielfach hat das Argument Kampf gegen den Terrorismus Maßnahmen gerechtfertigt, die ohne dieses Argument niemals hätten durchgesetzt werden können. Ich nenne hier beispielhaft nur eine Maßnahme, das ist die sogenannte Bankdatenauskunft, die Kontodatenabfrage. Die ist unter Otto Schily eingeführt worden. Was war das Argument? Das Argument war, man will terroristische Geldströme verfolgen und unterbinden und schwere Fälle von Geldwäsche. Wer hätte was dagegen? Und es wurde hoch und heilig versprochen, das wird ausschließlich für diesen Zweck eingesetzt. Dann hat man die Infrastruktur dafür installiert. Und als diese Infrastruktur stand, hat man gesagt, aber wenn wir diese Infrastruktur schon haben und wir haben ja kaum Anfragen, wo das, weil wir ja kaum solche Verfahren haben, wäre es ja eigentlich viel effektiver, diese Maßnahmen, diese Techniken auch für andere sinnvolle Zwecke zu nutzen. Also zum Beispiel zur Überprüfung von Hartz-IV-Empfängern, die vielleicht ja auch noch ein Konto haben, das sie bei der Beantragung dieser Unterstützung des Arbeitslosengeldes II nicht angegeben haben. Tatsächlich sind es heute ganz überwiegend solche Fälle, in denen dieses System genutzt wird. In verschwindend geringem Umfang ist es so, dass tatsächlich terroristische Geldaktivitäten Gegenstand von Kontodatenabfragen sind. Das ist nur ein Beispiel. Vielfach wird dort auch mit falschen Argumenten gearbeitet. Der Begriff Fake News ist relativ new. Der Begriff Lüge und auch die Praxis der Lüge ist schon weit verbreitet, auch bei uns. Denken Sie zum Beispiel an die Argumente, die angeführt wurden zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Wiedereinführung, warum? Das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof haben die Vorratsdatenspeicherung für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und mit der Europäischen Grundrechtecharta erklärt. Durfte also nicht mehr auf Vorrat gespeichert werden. Es gab dann die Attentate von Paris und dann wurde angeführt von den Befürwortern der Vorratsdatenspeicherung, naja, wir brauchen genau aus diesem Grund die Vorratsdatenspeicherung. Sigmar Gabriel war übrigens einer derjenigen, der das besonders intensiv oder besonders laut vertreten hat, dass man die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen sollte. Sigmar Gabriel und wie andere auch CDU-CSU-Politiker argumentierten damit, dass man ja einen Anschlag wie in Paris oder die Anschläge, wie sie in Paris stattgefunden haben, Charlie Hebdo und noch einige andere, Bataclan, hätte verhindern können, wenn man Vorratsdatenspeicherung hätte. Blöderweise war es aber so, dass in Frankreich dieses Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung nie außer Kraft gesetzt worden war. Und Frankreich hatte eine Vorratsdatenspeicherung sogar über mehrere Jahre. Und das Interessante ist, dass diese Vorratsdatenspeicherung nicht dazu beigetragen hat, diese Anschläge zu verhindern.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Bei uns geht es heute um die internationale Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar stattgefunden hat. Als 1989, also vor jetzt 30 Jahren, die Mauer fiel, gab es viele Hoffnungen. Zum Beispiel, dass die Konfrontation zwischen Ost und West nun ein für alle Mal zu Ende wäre. Und zunächst sah es auch so aus, als könnte zumindest Europa einer dauerhaft friedlichen Zukunft entgegensehen. Die Hoffnung hat getrogen. In den Jahren nach dem Mauerfall hat sich die NATO weit nach Osten ausgedehnt, was in Russland zu Recht als Bedrohung aufgefasst wird. Russland dagegen hat mit seinem Handeln auf der Krim und in der Ukraine bei vielen Menschen massive Zweifel an seinen friedlichen Absichten geweckt und damit der NATO den perfekten Vorwand für weitere Aufrüstung geliefert. Genügend Gründe also, den Zustand der Ost-West-Beziehungen zu einem der Schwerpunktthemen auf der Münchner Friedenskonferenz zu machen. Eingeladen dazu war Dr. Erhard Krome, Politikwissenschaftler und geschäftsführender Direktor des Institutes Welttrends mit Sitz in Potsdam und Berlin. Er ging in seinem Referat zunächst auf die politischen Veränderungen seit dem Ende des Kalten Krieges ein. Dann beschäftigte er sich mit der jüngsten problematischen Entwicklung im Verhältnis zwischen Ost und West.
Zu den Punkten, was sich denn warum wie nach dem Ende des Kalten Krieges verändert hat, gehört auch die jetzt in Rede stehende Aufkündigung des INF-Vertrages. Erst die USA, dann Russland haben den Vertrag aufgekündigt. Sie halten deshalb ja Kündigungsfrist ein und so weiter und so fort. Das in dem Vertrag vorgesehene Prüfungsverfahren ist aber in keiner Stelle angewendet worden. Also die NATO-Staaten erklären, diese und jene Rakete der Russen, die würde dagegen widersprechen, weil sie weiterfliegt, als das russische Verteidigungsministerium angegeben habe. Das hat niemand überprüft. Umgekehrt gibt es schon seit etlichen Jahren den Vorwurf Russlands an die westliche Seite, dass man die angeblich zur Abwehr von Raketen, behauptet wurde ja immer Iran, zur Abwehr von Raketen stationierten Systeme in Rumänien und Polen, insbesondere die in Rumänien, dass die dagegen verstoßen, weil man kann ein bisschen mehr Treibstoff reintun, dann fliegen die weiter. Und man kann natürlich statt irgendeines Abwehrwaffensystems da auch einen Atomsprengkopf reintun. So, dann gibt es amerikanische Kampfdrohnen, die auch über 500 Kilometer fliegen, wo die Russen gesagt haben, die entsprechen aber auch nicht dem INF-Vertrag. Da haben die Amerikaner gesagt, na, da sind doch nur von Flügelraketen die Rede. Kampfdrohnen stehen da nicht drin. Das heißt, man verweigert die technische Anpassung der waffentechnischen Entwicklung der vergangenen 30 Jahre in Bezug auf eine sinngemäße Anwendung des Vertrages. So bloß für die Leute, die dann durch diese Atombomben umgebracht werden, ist doch völlig wurscht, ob sie durch einen Atomsprengkopf getötet werden, der mit einer Flügelrakete an sein Ziel gebracht wird, oder durch eine Kampfdrohne, die anschließend wieder zurückfliegt, um einen neuen Atomsprengkopf aufzunehmen. Also insofern hat auch hier keine ernsthafte technische Konsultation zwischen den Seiten stattgefunden, um über die technischen Parameter der Einhaltung, Nichteinhaltung des Vertrages vorher zu sprechen. Das heißt, es gibt von Anfang an die Absicht, vor allem der Amerikaner, diesen Vertrag sozusagen aus dem Weg zu räumen, um sich selber, nicht nur in Europa, das ist völlig klar, die Möglichkeiten zu schaffen, solche Mittelstreckenraketen wieder zu bauen und entsprechend zu stationieren. So, und jetzt kommt sozusagen der verlogene Teil. Die Bundesregierung erklärt, und auch das Europäische Parlament, wir sind alle für die Erhaltung des INF-Vertrages. Man hat aber nichts gemacht, um das tatsächlich zu erreichen. Sondern in der NATO wurde als erstes beschlossen, der Russe ist schuld. Die müssen ihre Raketen abrüsten oder hinter den Ural zurückschaffen. Und dann könnte man mit den Amerikanern nochmal reden, den Vertrag nicht zu kündigen. Aber mit der Grundaussage, der Russe ist schuld, einstimmig im NATO-Rat, hat sich Deutschland an diesem Ausgangspunkt natürlich politisch beteiligt. Da aber klar ist, dass das so nicht stattfinden wird, hat sich die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Zustimmung zu dieser Gesamtentscheidung der NATO natürlich mitverantwortlich dafür gemacht, dass das jetzt so ist. Und alles nachträgliche Gerede, man will den Vertrag erhalten und man muss neu reden und so weiter und so fort, ist alles unter der Voraussetzung, dass man erstmal genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was man jetzt außenpolitisch behauptet. Und darüber muss man auch sehr offen reden. So, ein letzter Punkt. Wir brauchen eine neue, vernünftige, friedensorientierte Beziehung zwischen Deutschland, EU, Europa und Russland. Weil, wenn man sich jetzt die letzten Reden und Schriften von Egon Bahr anguckt, es gibt keine Alternative zur guten Beziehung zu Russland, wenn man Frieden und Sicherheit in Europa will. Und da zitiere ich jetzt einen, der auch aus einer ganz anderen Ecke kommt, General Kujat, hat an verschiedenen Stellen in den letzten Monaten gesagt, man muss das so machen wie Willy Brandt mit der Ostpolitik. Man muss also die Fragen, die gegenwärtig politisch zwischen Deutschland-EU und Russland nicht lösbar sind, zum Beispiel einige Fragen mit der Krim und der Ukraine und anderes, die muss man erstmal rauslassen. Und dann muss man über die Fragen reden, wo man sich einigen kann. Dazu gehören selbstverständlich Fragen von Rüstungsbegrenzung, von Stationierung von Truppen in Europa. Dazu gehören auch Fragen der Einhaltung des Minsk-Abkommens. Der Westen verweist immer darauf, dass Russland nicht dafür sorgt, dass die Separatisten die Bedingungen einhalten. Niemand redet darüber und niemand sanktioniert die Kiewer Regierung vor dem Hintergrund dessen, dass die wesentliche Teile des Minsk-Abkommens ebenfalls bisher nicht erfüllt haben und so weiter und so fort. Also, entscheidend ist es, wir brauchen eine neue politische Initiative für eine neue Entspannung, durchaus in einem sehr positiven Sinne der Sicherheit und des Friedens in Europa. Da muss man auch neu über friedliche Koexistenz reden. Da war nicht ausgemacht, dass das nur für die Beziehung zwischen in Anführungsstrichen Sozialismus und Kapitalismus und Warschauer Vertrag und NATO gedacht war, sondern da geht es darum zu akzeptieren, dass es Länder und Gesellschaften gibt, die gesetzliche Regelungen haben, die anders sind als viele Dinge in unserem Lande. Das betrifft natürlich einen klaren Bereich von offensichtlichen Menschenrechtsverstößen und so weiter und so fort nicht, wie sie in den Menschenrechtserklärungen der UNO drinstehen. Aber ansonsten muss man akzeptieren, dass es in China und in Russland und in anderen Gegenden der Welt politische Systeme sind, die anders sind als hier. In diesem Sinne gilt auch heute, es hat keinen Sinn zu fordern, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern Frieden heißt friedliche Koexistenz, den anderen so nehmen, wie er ist, und in dem Sinne Frieden schaffen mit weniger Waffen unter der Voraussetzung, die Zukunftsfähigkeit des Kontinents und der Welt zu erhalten. Ich bedanke mich.
Zum Prinzip der friedlichen Koexistenz, das Erhard Krome vorhin erwähnt hat, gehört vor allem eines: die territoriale Integrität eines Staates, einfacher ausgedrückt die Achtung seiner Grenzen. Nur wenn dieser Grundsatz anerkannt und nach ihm gehandelt wird, können die Völker dieser Welt friedlich zusammenleben. Allerdings gibt es seit geraumer Zeit eine Diskussion darüber, wie weit der Grundsatz gelten soll, dass Grenzen unverletzlich sind. Auch in der Friedensbewegung findet diese Diskussion statt. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob es nicht Situationen gibt, in denen militärische Interventionen von außen legitim und geboten sind. Zum Beispiel dann, wenn in einem Land massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Peter Schaar ist ein Befürworter solcher Interventionen. Das machte er bei der Friedenskonferenz deutlich. Schaar sagt, es kann Situationen geben, in denen man sich entscheiden muss zwischen der Achtung der Grenzen eines Landes und dem Schutz der Menschenrechte.
Ich finde, wir müssen das akzeptieren, dass das ein unglaublicher Konflikt ist. Und wenn man das nicht akzeptiert, dass dort ein Konflikt ist, macht man sich unglaubwürdig. Es gibt einige Menschen, die sagen, da ist kein Konflikt. Wir haben ein Thema, das im Vordergrund steht, das alles andere muss dahinter zurückstehen. Wer so agiert, wird die Menschen, glaube ich, nicht überzeugen. Das Problem ist, dass Machtinteressen immer wieder auch dazu führen, dass die territoriale Integrität verletzt wird. In den wenigsten Fällen wird die territoriale Integrität oder ist sie verletzt worden, um Menschen zu schützen. Und dementsprechend ist es eine sehr komplexe Problemlage, dass natürlich diese Interessen der Menschen, das können die Interessen oder vermeintlichen Interessen einer Minderheitsvolksgruppe sein, herangezogen werden, um eine territoriale Veränderung zu rechtfertigen. Und genau das haben wir natürlich auch wieder immer wieder gesehen, wo es darum ging, die Grenzen zu verschieben im 19. Jahrhundert. Das haben wir auch im 20. Jahrhundert immer wieder gesehen. Denken Sie an den Jugoslawien-Konflikt. Das haben wir im 21. Jahrhundert gesehen. Und da ist Syrien ein gutes Beispiel, glaube ich. Und der Irak selbstverständlich auch, wo es eben auch Interessensituationen gibt, die dann sozusagen aber auch ideologisch aufgeladen werden, möglicherweise um bestimmte ganz andersartige Interessen durchzusetzen. Und trotzdem sage ich, als jemand, dem die Menschenrechte sehr nahe gehen, dass es Situationen gibt, wo die Völkergemeinschaft handeln müsste, leider aber häufig nicht handelt. Und dazu gehört in einem extremen Falle auch militärisches Handeln, was im Übrigen die UN-Charta auch vorsieht. Deshalb sage ich, in bestimmten Situationen kann das gerechtfertigt sein, das kann man anders sehen. Ich akzeptiere diese Position eines eher radikalen Pazifismus, aber ich bin kein radikaler Pazifist, das bekenne ich hier auch. Und insofern sage ich, es kann diese Situationen geben. Was nicht geht, ist sozusagen, dass man einseitig bestimmte Grenzen verändert. Siehe Krim, das ist ein typisches Beispiel, wo ich sagen würde, das geht nicht. Was nicht geht, ist, dass man den syrischen Staat zerschlägt. Das geht aus meiner Sicht nicht, aber es gibt sicher bestimmte Situationen, wo Handeln angebracht wird. Ruanda ist so ein typisches Beispiel, wo ich sagen würde, da wäre es sinnvoll gewesen, auch früher schon auch wirklich zu intervenieren, um einen Genozid zu verhindern.
Auch Erhard Krome beteiligte sich bei der Friedenskonferenz an der Diskussion über Interventionen zum Schutz der Menschenrechte. Krome wies dabei auf ein Problem hin, dass nämlich Militärinterventionen schon mit der Verteidigung von Menschenrechten gerechtfertigt wurden, dass die Lage aber hinterher schlimmer war als vorher.
Ich bin sehr für den Schutz und die Verteidigung der Menschenrechte. Und es ist auch bindendes Völkerrecht, sofern es die Menschenrechtsdeklaration der UNO anbetrifft. Der Witz ist nur, als der Westen den Krieg gegen Libyen angezettelt hat, hat er erklärt, der Gaddafi will 50.000 Menschen umbringen. Das war nicht bewiesen, das war eine Annahme. Das Ergebnis des Krieges ist also annähernd 1 Million Tote und Geflüchtete, ein zerstörter Staat mit mindestens 2 Regierungen und vielen Warlords, völlige Gesetzlosigkeit
und in einem desolaten internationalen Zustand, wo heute immer die Frage ist, darf man denn nun die Flüchtlinge zurückbringen an die libysche Küste, wenn man sie aus dem Wasser gezogen hat, oder geht das eigentlich nicht und die müssen schon aus rein menschlichen Gründen nach Europa gebracht werden? Das ist aber das Ergebnis der westlichen Politik. Also ich bin auch sehr für das internationale Recht. Der Punkt ist nur, da muss man es auch einhalten. Der Jugoslawienkrieg hat stattgefunden ohne einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, was die einzige Institution hätte sein dürfen, die eine solche Intervention tatsächlich beschließt. Dann war das Ergebnis dieses Jugoslawienkrieges die Herauslösung des Kosovo aus Serbien, also dem restlichen jugoslawischen Staat, wo man ursprünglich sogar versprochen und beschlossen hatte, dass die territoriale Integrität dieses Rest Jugoslawiens erhalten bleibt. Anschließend hat man gesagt, nee, die wollen mit den Serben nicht mehr, deswegen müssen die jetzt selbstständig sein. Da haben die Russen damals schon gesagt, naja, das ist der Präzedenzfall, das kann auch woanders stattfinden. Und dann ist die Krim sozusagen die analoge Folge des Völkerrechtsbruchs, den erstmal der Westen im Falle Jugoslawien und Kosovo betrieben hat. Also insofern bin ich dringend für die Anwendung und Umsetzung des Völkerrechts, aber durch alle. Also selektiv, so nach der Devise, wir im Westen entscheiden, wo mit UNO und wo ohne und ansonsten intervenieren wir als NATO und so weiter und so fort. Das geht nicht. Also entweder eine internationale Rechtsordnung oder keine internationale Rechtsordnung.
Soweit der Politikwissenschaftler Erhard Krome. Soweit auch unser Bericht von der Internationalen Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar stattgefunden hat. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.